Gut. Wir hatten letztes Mal dieses Kapitel auch schon abgeschlossen und kommen jetzt zu einem Kapitel Mischungen. Und ich muss gestehen, dass das so mit das unschönste und ungreiflichste oder schwer zu begreifliche Kapitel ist in der gesamten Thermodynamik, wo es gleich um das chemische Potenzial geht und ähnliche Sachen. Die Sachen sind schon wichtig. Wir werden ein paar wirklich wichtige Zusammenhänge daraus ableiten, denn letztendlich ist natürlich in der Biochemie befassen wir uns immer mit Mischungen. Und da werden wir heute das Raoultsche Gesetz zum Beispiel kennenlernen. Und im Raoultschen Gesetz geht es halt nicht nur darum, wie wir nachher sehen werden, wie der Dampfdruck über einer Flüssigkeit ist, sondern auch wie zum Beispiel die Löslichkeit von Gasen in Membranen oder ähnliches ist. Also da gibt es auch wieder ganz klare biochemische Anwendungen von den ganzen Gleichungen und so weiter. Das immer im Hinterkopf behalten, dass es natürlich auch hier darum geht, wie gesättigt ist eine Lösung mit Gasen, wenn ich einen bestimmten Druck eines Gases über der Lösung letztendlich habe. Wenn wir damit fertig sind, oder der praktische Teil, den wir damit auch sehen werden, ist, dass wir mit den gleichen, die wir haben, werden auch dann so etwas wie eine Destillation beschreiben können. Und wir hatten das letzte Mal ja schon angefangen, darüber zu reden, über Vigreux-Kolonnen, wo man so verschiedene theoretische Böden hat. Das werden wir dann halt berechnen. Das ist halt auch wichtig, zum Beispiel für Gelfiltrations- oder Seix-Exclusion-Chromatography, hat im Literaturseminar. Das ist etwas, was wir im Labor jeden Tag machen. Jeder von euch wird das eines Tages auch machen. Und das ist vom Verständnis her quasi auch wieder dasselbe. Also auch da wieder ganz klar die biochemische Anwendung von dem Ganzen. Wenn wir damit dann durch sind, dann kommen wir dann wirklich zu den chemischen und dann den biochemischen Anwendungen. Und da wird es dann durchaus auch sehr interessant. Aber erstmal müssen wir jetzt durch diese Mischungen durch. Und danach wird es dann wieder einfacher und besser. Versprochen. Okay? Aber erstmal müssen wir uns hier durchquälen. So. Mischungen. Was wir uns bisher angesehen hatten, war immer nur eine Komponente im System und hatten uns bisher nicht um die Stoffmenge oder die Abhängigkeit von Größen von der Stoffmenge gekümmert. Wir hatten uns angesehen, Wasser gefriert, Wasser schmilzt, wie hängt das vom Druck ab, wie hängt das vom Temperatur ab und so weiter. Jetzt wollen wir uns das Ganze ansehen in Mischungen. Und da werden wir sehen, dass einige von den Größen, die wir bisher einfach so als normale Größen, Volumen oder auch die Gipsenergie genommen haben, dass die jetzt abhängig sein werden von der Zusammensetzung meiner Mischung. Und es gibt ein ganz einfaches Beispiel dafür. Und zwar das Partielle in Mischungen. Wird das Molvolumen also V durch N durch das partielle molare Volumen ersetzt. Und ich werde euch dafür ein Beispiel geben, um zu zeigen, was damit wirklich gemeint ist. Wir nehmen das Molvolumen oder das molare Volumen, molares Volumen H2O, das ist 0,018 Liter. Also so viel Volumen nimmt ein Mol Wasser ein. Übrigens, einer der Punkte, der mir jetzt auch wieder im Masterstudium bei der NMR aufgefallen ist, Wasser hat auch eine Konzentration. Wenn man nach der Konzentration von Wasser fragt, dann wird man gelegentlich ungläubig oder angesehen. Wasser hat auch natürlich eine Konzentration, Mol pro Liter. Und zwar, wie rechnet man das aus? Ein Liter Wasser wiegt wie viel? Ein Kilogramm. Was ist Mol? Die Molmasse von Wasser ist 18 Gramm. Das heißt, die Konzentration von Wasser ist 1 Kilogramm, 1000 Gramm dividiert durch 18 Gramm. Da kommen wir so auf 55,5 etwa Mol pro Liter. Also immer im Hinterkopf behalten, Wasser hat auch eine Konzentration, die durchaus auch abnehmen kann, wenn ich halt das mit irgendwas anderem mische. Aber normales Wasser hat eine Konzentration von 55,5 Mol pro Liter. Zurück zu unserem Molarvolumen hier. Also Wasser, wenn ich ein Mol jetzt nehme, dann hat das 0,018 Liter. Und wenn ich Ethanol nehme, dann habe ich dort 0,058 Liter. Das sind die beiden molaren Volumina. Und jetzt mache ich eine Mischung von jeweils einem halben Mol. Von jeweils einem halben Mol von beiden. Und dann würde man das Folgende erwarten, als Volumen zu sehen, dass ich hier 0,018 Liter halbe plus 0,058 halbe Liter habe. Und das würden dann 0,038 Liter ergeben. Aber wenn das so wäre, würde ich es ja wahrscheinlich nicht hinschreiben, denn das kommt genau dabei nicht heraus. Gemessen wird ...0,036 Liter. Ist jetzt nicht so viel weniger, aber im Rahmen der Messgenauigkeit eben doch deutlich zu bestimmen. Und die Frage ist jetzt, wo kommt diese Diskrepanz her? Warum haben wir hier so etwas auf einmal? Ja?
Ich meine, es liegt halt daran, dass Wasser innerhalb Cluster ausgebildet, also hat extra mehr Strukturen, aber die jetzt halt der temporären oder kurzlebig, die man ja meistens auch selten sehen kann. Also diese extra mehr Strukturen. Und wenn eben Ethanol hinzugegeben wird, werden diese Clusterstrukturen gestört, sage ich mal. Und dadurch sagt das Ganze ein bisschen zusammen, weil diese Clusterausbildung größeres Volumen quasi.
Ja, also es gibt quasi andere Clusterausbildungen. Es wird immer noch vor Wassermolekülcluster geben. Aber es gibt hier offensichtlich intermolekulare Wechselwirkungen, die dazu führen, dass diese Mischung insgesamt dichter wird, als wenn ich die beiden einzeln habe. Und das ist ein ganz klares Zeichen für intermolekulare Wechselwirkungen. Und intermolekulare Wechselwirkungen, hatten wir gesagt, ist ein Zeichen für reale Systeme. Also in einem idealen System offensichtlich würde das nicht so sein, aber in einem realen System gibt es natürlich Wechselwirkungen zwischen den Komponenten und dann sind solche Effekte nachweisbar oder messbar. Und damit ist es auch klar, dass mein Gesamtvolumen hier wie auch die Molvolumina davon abhängen, welche Mischung ich gerade habe. Wenn ich eine 90-10 Mischung habe, dann kommt hier was anderes raus. Wenn ich hier eine 70-30 Mischung habe, kommt auch wieder etwas anderes dabei heraus. Und somit wird das Volumen, was ich habe, letztendlich eine Variable der genauen Zusammensetzung meiner Mischung. Ja? Und das ist das, was wir jetzt erstmal einführen müssen, dass wir diese Abhängigkeit haben. Also das hier führt oder ist durch intermolekulare Wechselwirkung und im speziellen Fall sind es halt Anziehungen, sonst würde das Volumen ja eher expandieren.
Ja? Würde das dann bedeuten, dass die Anziehung zwischen Wasser und Ethanolmolekülen zwischen den beiden Schienen stärker ist als zwischen zwei Wasser?
Genau, das ist genau das, was wir dann später bei der Destillation sehen werden. Azeotrop ist allerdings noch ein anderer Ausdruck. Azeotrop ist, meint man, wenn bei einer bestimmten Temperatur man die beiden Stoffe nicht mehr trennen kann.
Ja, aber es liegt doch auch dann daran, dass die...
relativ starke Wechselwirkung dort gibt, ganz genau. Und das liegt genau jetzt daran, dass wir eine starke Wechselwirkung hier haben. Würde die Wechselwirkung schwächer sein als zwischen den beiden Einzelkomponenten untereinander, dann hätten wir eine Expansion des Volumens. Ja? Also hier haben wir schon ganz klar, die Hetero-Wechselwirkung ist stärker als die beiden Homo-Wechselwirkungen und dadurch kam ja diese Verringerung des Volumens. Andersrum wäre es anders. Können wir auch nochmal festhalten. Also wäre Wechselwirkung zwischen Ethanol und Wasser schwächer. Würde das Volumen zunehmen. Statt abnehmen. Ne? Ganz klar. Und Azeotrop, wie gesagt, werden wir vielleicht am Laufe dieser Stunde oder das nächste Mal dann noch dazukommen. Das ist bei der Destillation, wenn man die beiden Stoffe, die dann, oder dann gehen beide Stoffe mit einer bestimmten Konzentration aus der flüssigen in die gasförmige Phase über, damit kann man es halt nicht mehr trennen. Ich meine, das weiß jeder Schnapsbrenner. Irgendwann kann man den Alkoholanteil im Destillat nicht mehr mit einfachen Mitteln erhöhen, weil das Wasser einfach genauso übergeht wie der Ethanol, das Ethanol, und damit kann man die beiden einfach nicht mehr trennen und damit anreichern. Es gibt natürlich auch den Fall, dass das Volumen keine Funktion der Konzentration ist. Was sind das für Lösungen dann? Wie würde man die wahrscheinlich bezeichnen? Das ist natürlich eine ideale Lösung, ganz klar, weil wir hatten ja definiert, ideale Systeme sind diejenigen, bei denen es keinerlei Wechselwirkung gibt. Offensichtlich in einer Lösung gibt es Wechselwirkung, sonst hätten wir ja keine Lösung, sondern wahrscheinlich irgendwas Gasförmiges. Aber eine ideale Lösung heißt halt, dass die Wechselwirkung zwischen den einzelnen Molekülen gleich groß sind. Also da wären dann die Wechselwirkung zwischen AA genauso groß wie zwischen AB, und damit führt es halt nicht dazu, dass es eine Volumenvergrößerung oder Volumenverkleinerung letztendlich gibt. Man kann das Ganze auch in so einem Graphen natürlich wie immer darstellen, wenn man hier einmal das Volumen gegen den Molenbruch aufträgt. Und für eine ideale Lösung würde das so aussehen. Das heißt, wir haben hier keine Abhängigkeit oder wir haben nur eine lineare Abhängigkeit vom Molenbruch, nämlich hier haben wir das Molvolumen 1, hier haben wir das Molvolumen 2, und je nachdem, wie wir das hier halt ausrechnen, würde das ganz genau linear verlaufen. Hier hätten wir also molares Volumen. Volumen 1 hier drüben, da hätten wir dann unser molares Volumen 2. Und in realen Lösungen sieht das Ganze dann so aus. Zum Beispiel, wenn man Anziehung hat, dann ist das Volumen halt eine nicht mehr lineare Funktion von des Molenbruchs hier. Zum Beispiel Wasser, Ethanol. Und die Folge ist, dass damit das Volumen eine Funktion aller enthaltenen Komponenten wird. Also Folge: Volumen wird Funktion aller Komponenten. Das heißt, bei T und P konstant lautet das totale Differential für Volumen haben wir dV, wäre dann quasi dV nach dN1 TPN2 dN1 plus dV dN2 dN2 bei TPN1. Und das kürzt man dann ab als V1 dN1 plus V2 dN2. Wobei jetzt V1, V2 partielle molare Volumina sind. totales Differential hatten wir ja vor einiger Zeit mal. Das totale Differential würde hier natürlich noch um die Variablen t und p ergänzt sein müssen, wenn wir es komplett hinschreiben. Wir haben aber gesagt, dass wir, um es hier zu vereinfachen, Temperatur und Druck konstant haben. Insofern haben wir hier jetzt nur die Abhängigkeit von der Stoffmenge N1 und der Stoffmenge N2 dazu geschrieben. Okay, das war nur zum Einleiten, dass die partiellen molaren Volumina kann man halt schön irgendwo nachweisen als Versuch mit Ethanol und Wasser. Die eigentliche partielle molare Größe, um die es uns eigentlich geht, ist das chemische Potential. Und was ist jetzt das chemische Potential? Nun, das chemische Potential ist quasi die partielle molare Gibbs-Energie. Also wenn wir jetzt die Gibbs-Energie nehmen, die wir bisher immer uns angesehen hatten, dann haben wir das eigentlich immer für einen reinen Stoff definiert. In einem reinen Stoff haben wir die Gibbs-Energie. Sobald wir in eine Mischung gehen, haben wir dann das chemische Potential. Was bedeutet, das chemische Potential ist quasi das dG nach dNi, also nach die Ableitung der Gibbs-Energie nach der Stoffmenge. Und das schauen wir uns jetzt natürlich im Detail noch an. Also andere wichtige partielle Größe. Das ist das chemische Potential. Und das wird bezeichnet als μi und μi ist dG nach dNi bei T, P, NJ konstant. Wer sieht hier einen gewissen Widerspruch in der ganzen Definition? Auch wenn wir uns das Volumen ansehen, irgendwo, wenn wir uns das ansehen da oben und die Definition dort ansehen, dann steckt da irgendwann ein gewisser Widerspruch in der ganzen Definiererei hier. Sieht das irgendjemand, wo wir ein gewisses Problem haben? Was machen wir hier? Wir verändern, wir geben einen Stoff 1 hinzu, verändern also die Stoffmenge 1. Damit verändern wir natürlich die Konzentration. Wir ändern zwar nicht die Stoffmenge 2, die lassen wir konstant, aber die Konzentration verändern wir natürlich. Und damit haben wir, wenn wir das hier uns oben ansehen, damit natürlich den Molenbruch aufgetragen, haben wir eine ganz klare Abhängigkeit von V vom Molenbruch. Also nicht nur von der Stoffmenge selber, sondern natürlich auch von der Konzentration. Und das ist ein gewisses Problem in der Definition auch des chemischen Potentials. Deswegen gibt es für das chemische Potential eine etwas merkwürdige Definition, nämlich, dass das chemische Potential entspricht der Änderung der Gibbs-Energie durch Zugabe von einem Mol des Stoffes I zu einer sehr großen Menge einer Lösung ohne Konzentrationsveränderung. Was natürlich nicht wirklich geht, deswegen muss, um diesen Standardzustand zu definieren, die Lösungsmenge so groß sein, dass wenn ich halt ein Mol dazugebe, ich die Konzentration nicht ändere, aber trotzdem die Größe messen kann, in Abhängigkeit von der Stoffmenge jetzt, ohne wirklich die Konzentration zu ändern. Ist halt ein gewisser Widerspruch in sich, wurde halt von den Thermodynamikern so gelöst oder vorgeschlagen. Ich schreibe das nochmal auf, bevor wir dann uns konkrete Beispiele dann ansehen und uns ansehen, wie jetzt zum Beispiel das chemische Potential sich ändert, wenn wir in eine Mischung hineingehen. Also, oder können wir definieren, μ entspricht der Änderung der Gibbs-Energie durch Zugabe von einem Mol des Stoffes I zu einer sehr großen Menge einer Lösung ohne Konzentrationsänderung. Soweit also erstmal diese Definition, um das Problem Stoffmenge und Konzentration etwas zu entzerren. Das bedeutet, für ein Zwei-Komponentensystem können wir die gesamte Gipsenergie dieses Zwei-Komponentensystems jetzt so beschreiben. So kann man also G, das wäre jetzt unser N1 mal μ1 plus N2 mal μ2. Das wäre also die Gesamtenergie oder Gipsenergie in einem Zwei-Komponentensystem. Und was wir jetzt natürlich wieder machen, ist eine Stoffmenge von der Phase 1 in die Phase 2 übertragen und uns ansehen, wie sich jetzt die Gipsenergie dabei verändert. Denn damit kann man Phasenübergänge, aber auch zum Beispiel Mischungen beschreiben. Und das eine, was wir uns genau ansehen wollen, ist jetzt, wie die Gipsenergie sich ändert, wenn wir zwei Gase miteinander mischen. Offensichtlich ist es ein Prozess, der spontan stattfindet. Wenn ich hier zwei Behälter habe, haben wir schon mehrfach besprochen, Trennscheibe dazwischen, ich ziehe diese Trennscheibe heraus, dann werden diese Gase sich durchmischen. Folglich wissen wir, dass die Gipsenergie abnehmen muss. Und wie die jetzt abnimmt, das wollen wir uns jetzt im Detail ansehen. So, wir haben also Zustand A, allgemein erstmal gesagt, Zustand A und wir haben Zustand B. Das können zwei Phasen sein, das können auch zwei chemische Spezies sein bei einer Reaktion. Das kann eine Mischung sein, dass wir einen Stoff in eine Mischung mit hinzugeben. Und die Änderung der Gipsenergie, das wäre jetzt unser μI in Phase B dNi minus μIA dNi. Und das wäre, wenn man es ausklammert, μIB minus μIA mal dNi. Und falls jetzt das chemische Potential μIB kleiner ist als μIA, findet der Transfer statt. Und warum findet der statt? Nun, wenn das μIB kleiner als das μIA ist, also das chemische Potential hier kleiner als dort, dann wird unser dG negativ. Und wir hatten ja immer gesagt, spontane Prozesse sind dadurch charakterisiert, dass unsere Delta G oder das dG, wenn man es differenziell nimmt, negativ ist. Also da dG negativ ist. Das Ganze also so ein bisschen aufgebaut, hat das letzte Mal ja auch schon gesagt, wie quasi potenzielle Energie. Wir haben zwei Zustände mit einmal hoher potenzieller Energie, einmal niedriger potenzieller Energie. Und mein System wird immer quasi im Gradienten zu niedrigerem chemischen Potential oder, wenn man es natürlich mechanisch nimmt, zu niedrigerem potenziellen Energie folgen. So ähnlich ist das hier halt auch gedacht. Jetzt wollen wir berechnen, was wirklich passiert, wenn wir zwei Gase miteinander mischen. Also Mischung zweier idealer Gase. Und wir können erstmal für jede einzelne Komponente die Gibbs-Energie aufstellen, bevor das Ganze gemischt wird. Wir haben also wieder hier unser typisches System. Wir haben hier unser Zustand N1, N2 und T, P sollte konstant sein. Und am Anfang können wir ausrechnen, wie groß ist jetzt die Gibbs-Energie in jedem, für jede einzelne Komponente. Also Gibbs-Energie. Jede einzelne. Wenn wir das ausrechnen und nachher dann ausrechnen, wie groß die Gibbs-Energie der Mischung ist, dann können wir zwischen diesen beiden Zuständen, Zustand der beiden reinen Komponenten und die Mischung, die Differenz bilden. Das wäre unser Delta G. Und dann werden wir sehen, ob das oder wann das negativ wird und wann das positiv ist. Und wenn es negativ ist, dann wissen wir, unter den Umständen findet es statt. Wenn es positiv ist, wissen wir, es findet halt nicht statt. Wie wäre dann oder wovon hängt die Gibbs-Energie eines Gases ab? Das hatten wir uns das letzte Mal schon ein bisschen angesehen. Wovon hängt das ab? Das waren so zwei Terme, die da wichtig waren. Wir hatten uns angesehen, wie die Druckabhängigkeit ist und wie ist jetzt die Gibbs-Energie für meine Komponente 1 unter diesem Druck- und Temperaturbedingungen. Also G gleich, was müsste ich jetzt hier hinschreiben? Na, das wäre so ein G0 plus RT ln P durch 1 bar, wobei G0 die Standard-Gibbs-Energie ist bei 1 bar und 298 Kelvin. Diese Form ist eine ganz wichtige Form, weil wir die werden wir dann auch für Konzentration haben, also nicht nur wenn wir Gase und Drücke, sondern auch wenn wir Lösung und Konzentration haben, wird es immer diese Form geben, wo wir einen Zustand haben, der den reinen Stoff bezeichnet und dann hier einen Zustand haben, der die Änderung in Konzentration, Änderung in Druck und so weiter bezeichnet. Und das wird letztendlich uns zum Massenwirkungsgesetz später führen. Also die Form ist eine enorm wichtige Form und alle diese Gleichungen kommen immer in dieser Form vor, egal ob wir jetzt den Druck bei Gasen ansehen oder Konzentration bei Lösungen. Wie ist das jetzt in Mischungen, also in der Mischung? Da müssen wir uns jetzt natürlich die partiellen molaren Größen ansehen. Also in einer Mischung müssten wir schreiben, dort hätten wir dann unser μI ist gleich μI0 und hier wieder dann plus RT ln Pi durch 1 bar. Und was ist jetzt Pi hierbei? Was ist der Unterschied zwischen P hier und Pi hier? Was ist Pi? Genau, sehr gut. Das ist der Partialdruck, der jetzt hier eingesetzt werden muss. Also festhalten, Pi gleich Partialdruck. In der Mischung. Den Partialdruck kann man ja über den Molenbruch und den eigentlichen Druck dann ausrechnen. Müssen wir auch mal festhalten, hier unser μI0 ist gleich chemisches Potential bei einem Partialdruck von 1 bar. Warum von 1 bar? Nun, wenn ich hier 1 bar einsetze, dann steht hier offensichtlich 1 und der Logarithmus von 1 ist 0, dann wird das Ganze hier wegfallen. Also ist das hier dann das chemische Potential bei 1 bar, also unter Standardbedingungen. Okay? Deswegen 1 bar dort. Jetzt sind wir so weit, dass wir ausrechnen können, was wirklich bei der Mischung passiert. Also erstmal die Anfangsbedingungen. Gibt es Energie am Anfang? Bevor der Mischung, dort haben wir G ist gleich N1 μ1 plus N2 μ2 für die beiden Zustände. Und da können wir jetzt das einsetzen nach dieser Gleichung, ist dann gleich N1, dann haben wir hier μ1,0 plus RT ln und jetzt P durch 1 bar. Wir haben ja noch keine Mischung, also steht hier nur der Druck, der ist für beide Gase gleich. Plus N2 μ2,0 plus RT ln P durch 1 bar. Also auch hier nicht P1 und P2, sondern einfach nur P, weil wir ja noch keine Mischung durchgeführt haben. Jetzt gucken wir uns an, was nach dem Mischen passiert. Nach dem Mischen haben die Gase die Partialdrücke P1 und P2. Und es gilt insgesamt P1 plus P2 ist der Gesamtdruck P. Ne? Wenn wir jetzt also ausrechnen wollen, was G Ende ist, also nach der Mischung, dann müssen wir jetzt wieder hier einfügen N1 mal μ1,0 plus RC ln und jetzt P1 durch 1 bar. Jetzt haben wir den Partialdruck dort stehen. Plus N2 μ2,0 plus RT ln P2 durch 1 bar. Und was wir herausfinden wollen, ist ja, wie groß ist das Delta in der Gibbs-Energie? Also was ist die Mischungs-Gibbs-Energie? Denn das ist ja die treibende Kraft. Also müssen wir jetzt die Differenz bilden zwischen Endzustand und Anfangszustand und sehen, was bleibt da übrig und wann ist das negativ, wann ist das positiv. Definieren wir also die Mischungs-Gibbs-Energie. Die ist unser Delta G Mix, ist gleich G Ende minus G Anfang. Und wenn man sich das ansieht, wir haben einmal die Gleichung dort unten, wir haben einmal die Gleichung dort oben, dann werden all diese μ1,0, μ2,0 Terme rausfallen. Die werden sich schön daraus wegsubtrahieren. Und dann haben wir die Logarithmen da jeweils stehen, jeweils P1 bar und P1 einbar. Die kann man, weil sie halt negativ, also minus Vorzeichen zu nennen sind, in den Logarithmus zusammenfassen als Bruch. dann wird sich das 1 bar herauskürzen. Wir haben dann dort stehen P1 durch P, wenn man das zusammenfasst. Ja? Einfache Logarithmenregeln. Kommt also letztendlich dabei heraus, ist gleich N1 mal RT ln P1 durch P plus N2 RT ln P2 durch P. Und jetzt wissen wir noch, dass es gilt, P1 ist gleich X1 mal P und P2 ist X2 mal P, also die Molenbrüche, über die kann ich halt die partiellen Drücke mit dem Gesamtdruck verbinden. Und dann kann ich das Ganze hier noch vereinfachen, denn dann steht hier nichts anderes als die Molenbrüche. Und dann habe ich dort stehen mein Delta G Mix. Das ist dann gleich N1 RT ln X1 plus N2 RT ln X2. Und auch das kann man noch leicht modifizieren, da N1 gleich X1 mal N und N2 gleich X2 mal N ist. Auch hier wieder die Definition der Molenbrüche. Kann man das Ganze als letztendliche Fassung, die man am meisten in den Lehrbüchern sieht, schreiben. NRT, dann habe ich hier X1 ln X1 plus X2 ln X2. Okay, soweit? Ja, kann ich. Ich kann auch länger zur Seite gehen, nicht nur ganz kurz. Was besagt denn jetzt diese Gleichung? Ich meine, wir können natürlich viel rumrechnen und viele schöne Gleichungen aufstellen, aber wenn man die nicht interpretiert oder analysiert, dann nützen die natürlich recht wenig. Was sagt uns jetzt diese Gleichung? Wir wollen ja immer sehen, oder wann findet ein Prozess spontan statt? Was hat man nochmal gesagt? Was ist die Voraussetzung dafür? Genau, das Delta G muss negativ sein. Wenn wir uns jetzt diese Gleichung ansehen, ist dieses Delta G so, wie es hier definiert wird, wird das 0 oder wird es negativ oder ist es positiv? Mach ich mal. Ganz genau. Sehr gut. Ne? Hier kann man allein dadurch sehen, dass x1 und x2 müssen unterhalb von 1 sein, weil ja x1 plus x2 1 ist, wie Sie richtig sagen. Das sind ja quasi Prozentangaben. Und sobald ich den Logarithmus von einer Zahl kleiner als 1 nehme, habe ich etwas Negatives dort stehen. Und ich habe hier einen negativen Term plus einen weiteren negativen Term multipliziert mit ja, irgendeiner Zahl, die sicherlich positiv hier ist, habe ich irgendwas Negatives. Und das bedeutet automatisch, sobald ich irgendeine Mischung durchführe, wird das hier negativ herauskommen. Also da x1, x2 kleiner 0 wird Delta G negativ. Mischen von Gasen ist ein spontaner Prozess. Wodurch wird diese Mischung jetzt getrieben? Eins sein, richtig. Korrekt. Sehr gut. Wir haben ja in dem Delta G die Enthalpie und die Entropie drin. Das wird wahrscheinlich hier die Entropie sein. Jetzt ist natürlich die Frage, wie groß ist die Entropie? Wenn ich mir also diese Gleichung jetzt ansehe, kann ich daraus sofort ableiten, wie groß die Entropie für so einen Mischungsprozess ist. Die Antwort ist natürlich ja, klar kann ich, sonst würde ich nicht so blöd fragen. Es ist also mehr die Frage konkretisiert ist, wie komme ich aus dieser Gleichung dort oben, mein Delta G-Mix, wie komme ich von dort auf die Mischungsentropie? Für beide, ja.
Das heißt, Delta U ist 0 und dann kann man das mit der Gibbs-Helmholtz-Gleichung, wenn man die Temperatur, die ja konstant sein soll, kennt, Delta H einfach ausrechnen.
Da kann ich Delta H dann ausrechnen, das ist richtig. Es geht aber einfacher. Sie haben es richtig gesagt, ja?
Delta H ist doch 0 bei dem Isothermenprozess.
So könnte man auch argumentieren, dass quasi mein Delta H hier 0 wäre, wenn auch der Druck letztendlich gleich bleibt. Aber wie komme ich von dieser Gleichung hier direkt auf die Entropie? Nicht ausklammern, sondern wie, Sie haben schon recht, das T muss da weg, aber wie kriege ich das T weg? Ja, aber dann habe ich das Delta H ja noch mit drin. Ja? Also wenn ich darüber gehe, dass ich sage, Delta G ist gleich Delta H minus T Delta S, das muss ich ja dann annehmen. Das ist ja eine Annahme, die ich in die Gleichung hineinstecke. Das wird so herauskommen, da haben Sie schon komplett recht. Aber wir möchten es ja auch zeigen. Aber Sie haben recht, wie kriege ich das T dort weg? Aber was ist eine andere Art und Weise, das T dort zu eliminieren? Das ist eine Gleichung, die hatten wir das letzte Mal, da ging es um die Steigung, Temperatur und G und ähnliche Sachen. Was damit ableiten? Was denn, wenn ich Delta G nach der Temperatur ableite? Dann kommt da die negative Entropie heraus, richtig? Das war unsere, eine der Zentralgleichungen. Erinnert ihr euch, wir hatten G gegen T aufgetragen und dann hatten wir bei den einzelnen Übergängen, bei den Phasenübergängen, von, dass die Gibbs-Energie generell abnimmt und dann an den Phasenübergängen haben wir die Schnittpunkte der Geraden und die Entropie war halt im Festkörper geringer als in der Flüssigkeit und nochmal geringer als in der Lösung. Also ganz allgemein, wenn ich G habe und ich möchte wissen, wie groß die Entropie ist, dann muss ich nur die Ableitung nach der Temperatur bilden. Denn ganz allgemein gilt dG nach dT gleich minus S. Ganz, ganz wichtige Gleichung und eine ultra beliebte Prüfungsfrage von mir. Deswegen vielleicht schon mal rot anstreichen. Denn es ist tatsächlich eine ganz wichtige oder eine ganz wichtige Erkenntnis, dass viele der biophysikalischen Methoden, die wir hier auch besprechen werden, uns letztendlich nur die Gleichgewichtskonstante geben wird. Also Sie möchten irgendwo die Interaktion eines kleinen Moleküls mit einem Protein untersuchen. Da gibt es viele verschiedene und ganz, ganz tolle Methoden dafür, zum Beispiel Fluoreszenz-Anisotropie-Messungen oder auch NMR-Messungen. Und alle diese Messungen werden Ihnen letztendlich nur die Gleichgewichtskonstante geben. Und die Gleichgewichtskonstante ist halt direkt mit dem Delta G verbunden. Das kennen Sie auch schon. Wir werden es halt in der Vorlesung auch nochmal genau ableiten, dass da die Gleichung heißt, Delta G ist gleich minus RT ln K. Also wenn ich K kenne, kann ich direkt das Delta G ausrechnen. Und wenn ich das Delta G habe und jetzt wissen möchte, wie groß ist denn jetzt der Entropie- und der Enthalpieanteil dazu. Wir werden heute in dem Literaturseminar ja sehen, dass so etwas wichtig ist, sowas zu analysieren, dass die Sachen sich auch total kompensieren können. Oder wir hatten das in dem vorletzten Paper, oder nee, davor, also vor zwei Papern, bei den Inhibitoren für die Protease gesehen, dass es sehr, sehr wichtig sein kann, genau zu analysieren, ob ein Prozess entropiegetrieben, enthalpiegetrieben oder durch beides getrieben ist. Deswegen muss man gelegentlich halt auch herausfinden, wie groß ist der Beitrag von Delta H, wie groß ist der Beitrag von Delta S zu meinem Delta G. Und wenn ich halt nur die Gleichgewichtskonstante messen kann, mit zum Beispiel Fluoreszenzanisotropie oder mit NMR, was ist dann die Lösung zu meinem Problem? Wie kann ich dann trotzdem das Delta H und das Delta S bestimmen? Was müsste ich machen? Ja, Sie haben ein wunderbares NMR-Spektrometer oder ein wunderbares Fluoreszenzspektrometer und bekommen jetzt für Ihren Liganden Bindung an ein Protein, einen bestimmten K-Wert heraus, daraus ein bestimmtes Delta G. Ja, ganz so einfach ist es nicht. Denn ich habe jetzt einen Wert. Ich habe K ist gleich meinetwegen 5 Mikromolar. Daraus rechne ich mein Delta G aus. 25, was weiß ich was, Kilojoule pro Mol. Wie komme ich jetzt auf die Entropie? Was muss ich machen? Ich muss, ja?
Vielleicht muss man die Messung dann über verschiedenen Temperaturen.
Genau, sehr gut. Ich muss, weil ich die Abhängigkeit habe, das ist ja letztendlich die Steigung. Immer dran denken, eine Ableitung ist grafisch gesehen die Steigung. Was ich machen muss, ist G oder mein Delta G bei verschiedenen Temperaturen messen. Also ich muss mehrere Messungen durchführen bei verschiedenen Temperaturen, mein Delta G gegen T auftragen und dann habe ich da irgendwo eine Steigung drin und diese Steigung gibt mir direkt dann mein S oder Delta S dann an. Ganz, ganz wichtiger Zusammenhang. Wenn Sie also aus einer Messung nur K herausbekommen, können Sie durch Variation der Temperatur über diese Beziehung letztendlich alle thermodynamischen Parameter bekommen, die Sie wirklich brauchen. Die einzige Ausnahme, wo man alles direkt bekommt, werden wir heute auch nochmal besprechen, ist die ITC, die isothermale Titrationskalorimetrie. Da bekommen Sie alles frei Haus geliefert, weil Sie das Delta H direkt messen und das K auch direkt messen. Okay? Ausnahme ansonsten muss dann immer über diesen Zusammenhang hier gehen. Okay, aber machen wir weiter. Das gilt natürlich hier auch für das Delta G. Also haben wir hier unser D Delta G Mix nach DT ist gleich minus Delta S Mix. Und das ist jetzt keine höhere Mathematik, das eben aus der Formel da oben abzuleiten. Denn dann bleibt da stehen, unser Delta S Mix ist gleich minus NR X1 ln X1 plus X2 ln x2. Und was lässt sich jetzt hier über das Vorzeichen sagen von Delta S? Ist positiv, macht das Sinn? Ja, wir hatten ja gesagt, die Entropie muss nur zunehmen und es ist völlig klar, wenn ich zwei Gase miteinander mische, vergrößere ich das Chaos, die Unordnung, also nimmt die Entropie ganz offensichtlich zu, positives Vorzeichen macht also Sinn. So, da ist Delta S Mix positiv. Bleibt uns noch übrig, uns damit zu befassen, was das Delta H Mix ist. Sie hatten vorhin schon im Prinzip gesagt, dass das Delta H Mix 0 sein sollte, aus guten Überlegungen heraus. Allerdings wollen wir es noch rechnerisch auch einwandfrei klären. Das werden wir jetzt machen. Also, wie groß ist Delta H Mix? Und das lässt sich natürlich hier ganz einfach ausrechnen. Wir haben unser Delta G ist gleich Delta H minus T Delta S. Und daraus folgt, dass mein Delta H Mix, wenn ich das Ganze umstelle, gleich Delta G Mix plus T Delta S Mix ist. Und ich glaube, ich muss das jetzt nicht alles wieder einsetzen. Wenn wir das hier sehen, Delta G, Mix steht hier oben, Delta H, Delta S, Mix steht hier, da fehlt quasi nur das T und das Vorzeichen ist anders. Also wenn ich jetzt mein Delta S wieder mit dem T multipliziere und ich habe hier das negative Vorzeichen, hier das positive Vorzeichen, dann habe ich beides mal dasselbe da stehen, kommt also ganz klar 0 dabei heraus. Also auch rechnerisch können wir nachweisen, dass das Ganze rein entropiegetrieben sein sollte. Welche Einschränkung muss man dabei immer machen? Gilt das immer ewig und prinzipiell und sowieso? Oder welche Einschränkung kommt jetzt sofort immer wieder? Ganz genau. Ne? Hier geht es immer nur um ideale Systeme, ideale Mischungen. Letztendlich auch Flüssigkeiten kann man auch so berechnen dann. Und wir wissen ja selber von der Einleitung her, unser Wasser und Ethanol, da ist es offensichtlich nicht der Fall. Wenn ich also Wasser mit Ethanol mische, was würde man da erwarten? Da gibt es offensichtlich Anziehungskräfte, also würde man dort erwarten, dass Delta H Mix eben nicht gleich 0 ist. Da wird man also was anderes dann tatsächlich sehen. Also gilt nur bei idealem Verhalten. Und damit kann man ein schönes Diagramm erstellen. Und dieses Diagramm kann man in Abhängigkeit vom Molenbruch jetzt alle Funktionen einzeichnen. Ich möchte also jetzt hier quasi einzeichnen, dass Delta H Mix, Delta G Mix und das T Delta S Mix. Und wie müsste ich das zeichnen? Erstmal ist Delta H Mix. Wie muss das hier in das Diagramm hinein? Wie müsste das Delta H hier drin liegen? Ja? Richtig. Ist einfach immer 0, egal welchen Molenbruch ich habe. Das hier ist mein Delta H Mix. Jetzt müssen wir uns überlegen, wie sieht das Delta G Mix wohl aus? Erst einmal die Frage, wenn ich hier Delta G Mix einzeichnen wollte, müsste ich es hier reinzeichnen oder da reinzeichnen? Negativ, ne? Ganz genau. Jetzt müssen wir nur überlegen, wie der Kurvenverlauf sein sollte. Hier an dem Punkt, wenn ich x1 gleich 0 habe, was habe ich dann vorliegen? Was ist dann mein System? Genau, reiner Stoff hier. Und wenn ich hier x1 gleich 1 habe, dann habe ich auch wieder reinen Stoff. Das heißt, bei den beiden reinen Stoffen, wie muss mein Delta G-Mix sein? 0, ganz genau. Also wir haben schon mal hier den Punkt und den Punkt gegeben. Jetzt nur noch die Frage der Kurvenverlauf. Wie wird der wohl sein? Wo habe ich wohl das größte negative Delta G-Mix? In welchem Fall? Genau. Das heißt, hier irgendwo wird es am negativsten sein. Folglich wird diese Kurve so verlaufen. Frage ist jetzt natürlich die letzte Funktion T Delta S Mix. Wie muss das eingezeichnet werden? Erstmal unten oder oben? Ja, dort und wie? Genau. Einfach das Spiegelbild, weil wir gesagt haben, dass Delta G, Delta H ist 0, also T Delta S ist quasi unser Delta G Mix, also quasi nur das Spiegelbild. So, und damit haben wir unser Delta S Mix und hier haben wir unser Delta G Mix. Was wir als nächstes machen wollen, ist wieder weg von den Gasen und hin zu den Flüssigkeiten. Und für die Flüssigkeiten können wir im Prinzip dieselben Parameter verwenden. Dort können wir auch wieder von idealen Lösungen ausgehen, idealen Mischungen ausgehen. Dann haben wir ähnliche Diagramme, ähnliche Gleichungen. Das ist alles gar kein Problem. Offensichtlich haben wir bei Flüssigkeiten aber gewisse andere Probleme. Denn jeder weiß, dass wenn ich Chloroform nehme und mit Wasser mische, was passiert dann? Was passiert mit Chloroform Wasser? Wie wird das aussehen? Es bilden sich zwei Phasen, also sie sind nicht mischbar. Was wir bei Gasen haben, dass wir quasi alle Gase mehr oder weniger fast schon beliebig miteinander mischen können, ist offensichtlich bei Flüssigkeiten dann nicht mehr wirklich der Fall. Und da wird sich halt, das heißt, wenn ich so ein Chloroform-Wasser-Gemisch habe, wie würde dieses System hier aussehen? Wie müsste ich das dann malen, so ein Diagramm für Chloroform-Wasser? Genau. Delta G Mix müsste oben sein, unser T Delta S müsste unten sein. Das ist auch die Entropie, die hier wieder dann eine große Rolle spielt. Wir werden das noch, wenn wir den hydrophoben Effekt bei Proteinfaltung uns genau ansehen, sehen, dass es keine Abstoßung gibt. Also häufig wird ja so gesagt, Öl und Wasser stoßen sich ab. Das ist Blödsinn. Es gibt durchaus Van der Waals Wechselwirkung zwischen auch Hydrophoben und Hydrophilen, also Wasser zum Beispiel. Aber es ist die Entropie, die da wieder eine große Rolle spielt, weil halt das Wasser dann solche Cluster, wir hatten eben schon solche Clusterbildungen angesprochen, sehr enge Cluster bilden muss, weil sie halt nicht Wasserstoffbrückenbindung mit dem Substrat oder mit dem öligen Komponente dann bilden kann. Und das bedeutet, dass sehr starre Cluster gebildet werden und da ist dann die Entropie immer wieder ein Problem, sodass das Entropiegetrieben sich dann wieder entmischt. Werden aber, wie gesagt, beim hydrophoben Effekt dann noch sehen. Was bei Flüssigkeiten auch noch anders ist als bei Gasen ist, dass wir jetzt eine Dampfphase über der Flüssigkeit haben werden. Und wir werden uns also jetzt die zwei Sachen miteinander kombinieren. A, die Mischung, die wir uns eben angesehen haben. B, mit den Phasendiagrammen oder mit den verschiedenen Phasen, die wir uns in der letzten Stunde angesehen haben. Uns halt angucken, wie sind die Zusammensetzungen, wenn ich eine ganz bestimmte Mischung N1 und N2 in der Lösung habe, wie ist denn die Zusammensetzung in der Gasphase? Wird das dieselbe sein? Was meint ihr? Wenn ich, ja?
Die Dampfbrücke einstiegen.
Wie bitte?
Die Dampfbrücke.
Ja.
Und dann ausschlaggebend dafür sein, wie das Verhältnis in der Gasphase ist.
Ganz genau. Also, die Zusammensetzung in der flüssigen Phase ist anders als die Zusammensetzung in der Gasphase. Wäre das nicht so, dann könntet ihr alle eure schönen Destillationen ja auch vergessen. Das würde ja bedeuten, dass der Dampfdruck von beiden dasselbe ist und dann hätten wir überall so ein Azeotrop, wie es vorhin schon angesprochen wurde, dass einfach meine Gasphase oder die Gasphase sich genau gleich mit der gleichen Zusammensetzung bildet wie meine flüssige Phase. Und all die schönen Vigreux-Kolonnen und so weiter könnten im Schrank bleiben, würde nichts bringen. Also offensichtlich gibt es Unterschiede in der Mischung, in der flüssigen Phase und in der Gasphase und das wollen wir jetzt berechnen. Dabei werden wir über dieses Raoultsche Gesetz kommen und das Henrysche Gesetz, was wie gesagt für die Biochemie durchaus eine nicht zu unterschätzende Bedeutung hat, wenn es darum geht auszurechnen, wie groß die Löslichkeit von Gasen zum Beispiel im Blut ist, hat wieder was mit Tauchen zu tun oder auch bei Narkosen oder auch einfach in der Biochemie Membran. Wenn wir wissen wollen, wo sitzen zum Beispiel bestimmte Gase, können die sich in Membranen anreichern und so weiter, dann oder in Flüssigkeiten anreichern, dann geht es um solche Sachen. Okay, also als nächstes haben wir jetzt die Mischung zweier Flüssigkeiten. Und erstmal haben wir System reiner Flüssigkeit. Im Gleichgewicht mit eigener oder eigenem Dampf. Wir gucken uns also erstmal an, wie es mit der reinen Flüssigkeit aussieht, bevor wir das Ganze verkomplizieren und dann uns zwei Komponentensysteme wieder ansehen. Und da steht Gleichgewicht drin. Was bedeutet das für mein chemisches Potenzial in der flüssigen und in der gasförmigen Phase? Was gilt automatisch, wenn das Wort Gleichgewicht da steht? Was kann man sagen? Ja? Genau. Das chemische Potenzial in der flüssigen Phase gleicht dem chemischen Potenzial in der gasförmigen Phase. Das ist das Erste, was man sofort sagen kann, sobald das Wort Gleichgewicht irgendwo auftaucht. Also haben wir hier μ L und oder ja ist gleich μ gasförmig, oder sagen wir FL für flüssig und gasförmig. L wäre das englische Liquid, aber man kann es auch FL so nennen. Und dieses Stern soll jetzt bedeutet reiner Zustand. Was wir jetzt ableiten wollen, ist letztendlich eine Gleichung, die uns das chemische Potenzial vom Partialdruck oder die uns angibt, wie groß das chemische Potenzial eines Stoffes in der Flüssigkeit in Abhängigkeit vom Partialdruck in der Gasphase. Also wenn ich die in der Gasphase den Partialdruck messen kann, was ich machen kann, dann kann ich daraus dann letztendlich ausrechnen, wie groß mein chemisches Potenzial in der Flüssigkeit ist. Das ist das, was wir jetzt machen wollen. Und für die reine Phase kann ich erstmal das so schreiben, dass mein μ flüssig, das ist mein μ gasförmig, wie es da steht, und das ist gleich mein μ gasförmig Stern 0. Das ist nämlich jetzt der reine Zustand bei Standardbedingungen plus RT ln P durch 1 bar. Das war wieder unsere Standardgleichung, dass wir gesagt haben, sobald ich ein Gas habe, kann ich die Gibbs-Energie oder das chemische Potenzial darstellen durch die Summe des Zustandes unter Standardbedingungen und dann irgendein druckabhängiger Term da noch mit dem ln da drin. Ne? Das war diese Gleichung, die wir jetzt schon mehrfach hatten. Und jetzt werden wir das Ganze anwenden halt auf unsere Mischung. Jetzt haben wir zwei Komponentensystem. Wieder im Gleichgewicht. Mit Dampfphase. Und hier haben wir jetzt, müssen wir das schreiben als μ1 flüssig. Jetzt haben wir ja zwei verschiedene Komponenten, müssen also wieder mit den Indizes jetzt arbeiten. Das ist offensichtlich gleich μ1 gasförmig. Und das muss wieder gleich sein μ1 gasförmig 0 plus RT ln P1 durch 1 bar. Jetzt habe ich hier den Partialdruck stehen. Und jetzt sieht man, dass sowohl in dieser Gleichung als auch in der reinen Phase dort das μ1,0 beides mal auftaucht. also in beiden Gleichungen. Taucht μ 1, 0 auf. Und damit ist derselbe Zustand gemeint, nämlich der reine Zustand unter Standardbedingung. Und deswegen kann ich das Ganze umformen und kann sagen, mein μ g 0, das ist μ flüssig minus RT ln P Stern durch 1 bar. Das kommt aus dieser Gleichung hier oben. Ne? Reine Umstellung. Denn was ich machen möchte, ist jetzt dieses μ1 g0 hierdurch ersetzen. Und wenn ich das mache, dann kommt dabei heraus, dass mein μ1 flüssig ist gleich μ1 flüssig Stern minus RT ln P1 Stern durch 1 bar plus RT ln P1 durch 1 bar. Jetzt kann man die Logarithmen wieder schön zusammenfassen und bekommt dann eine relativ einfache Gleichung dabei heraus, die besagt, ich habe hier mein μ1 flüssig, mein Potential der Komponente 1 in der flüssigen Phase, das ist gleich μ1 flüssig Stern, also quasi das Potential der Komponente 1 im reinen Zustand, ohne irgendeine Mischung, plus RT ln P1 dividiert durch P1 Stern. Was ist jetzt P1 Stern? Das mal festzuhalten, P1 Stern ist gleich Dampfdruck der reinen Komponente 1. Soweit halbwegs klar. Wir werden jetzt gleich aufs Raoultsche Gesetz kommen. Aber erstmal halten wir das noch einmal in Worten fest, was das wirklich bedeutet. Das chemische Potential wird ausgedrückt durch das chemische Potential im reinen Zustand und dem Verhältnis der Dampfdrücke im reinen Zustand und in der Mischung. kann also durch Messen der Drücke, der Partialdrücke, über einer Lösung etwas herausfinden, wie groß das chemische Potenzial in der Lösung ist. Damit habe ich eine relativ einfache Möglichkeit herausgefunden oder an der Hand, um herauszufinden, wie groß ist letztendlich mein chemisches Potenzial von Komponente 1 bei verschiedenen Mischungsverhältnissen. Jetzt gibt es einige ideale Lösungen und bei denen lässt sich das Verhältnis von P1 zu P1 Stern durch den Molenbruch ausdrücken. Und das ist letztendlich das Raoultsche Gesetz. Für ideale Lösungen gilt, dass P1 ist gleich X1 mal P1 Stern. Und das nennt man das Raoultsche Gesetz. Mithilfe dieses Raoultschen Gesetzes kann man jetzt ausrechnen, wie groß der Druck in beliebigen Mischungen ist. Wenn man dann zum Beispiel so ein Diagramm hat, hier P aufgetragen, hat hier P2 Stern, hier meinetwegen P1 Stern, das sind unsere reinen Komponenten, und hat hier jetzt den Molenbruch X1, dann ist der Gesamtdruck durch so eine Gerade gegeben und die Partialdrücke jeweils durch diese beiden Geraden. Und hierfür gilt dann, dass μ1 flüssig ist gleich μ1 flüssig Stern plus RT ln x1. Beispiele sind Toluol-Benzol-Mischung. Für solche Mischungen gilt also wirklich über den gesamten Bereich hinweg, dass der Gesamtdruck quasi linear von dem Molenbruch in der Flüssigkeit abhängt. Wenn ich also die Dampfdrücke der beiden reinen Komponenten kenne und den Molenbruch in der Flüssigkeit kenne, kann ich den Gesamtdampfdruck über der Lösung ausrechnen. Das ist das, was dieses Gesetz letztendlich aussagt. Nun ist das natürlich mal wieder was für ideale Lösungen, was bedeutet, nach dem idealen Zustand dürfen wir uns auch gleich mit dem realen Zustand wieder befassen. Wie sehen reale Lösungen aus? Da haben wir zum Beispiel so einen Fall. Hier wird die reinen Zustände. Die sehen zum Beispiel so aus. Und hier sind die Kräfte zwischen den verschiedenen Molekülen schwächer als die Kräfte zwischen den gleichen Molekülen. Verschiedenen Molekülen sind schwächer als zwischen gleichen Molekülen. Führt also dazu, dass der Dampfdruck größer ist, als er eigentlich nach dem Raoultschen Gesetz im Idealfall sein sollte. Und da gibt es natürlich auch das Umgekehrte, dass man so einen Fall hat. zum Beispiel das so aussieht. Und hier ist offensichtlich das Umgekehrte dann der Fall, dass jetzt hier die Kräfte sind stärker als zwischen den gleichen Molekülen. Und das führt dazu, dass der Dampfdruck erniedrigt wird. Wenn ich so eine Mischung habe, dann habe ich ja typischerweise eine Komponente im Überschuss vorliegen und eine Komponente ist die gelöste Komponente und die Komponente, die im Überschuss vorliegt, das nennt man das Lösungsmittel. Und wenn ich halt solche Fälle hier habe, dann muss ich mir halt immer überlegen, in welchem Grenzbereich gelten jetzt meine Gesetze. Und es stellt sich heraus, dass im Grenzbereich, dass mein Lösungsmittel, für mein Lösungsmittel, also wo mein Molenbruch nah an 1 herangeht, dass da näherungsweise eigentlich immer das Raoultsche Gesetz gilt. Also wenn eine Komponente im Überschuss vorliegt, ist es das Lösungsmittel. Das Raoultsche Gesetz gilt. Die andere Komponente ist der gelöste Stoff. Und da gilt das sogenannte Henrysche Gesetz. Henrysche Gesetz gilt. Und das heißt, P2 ist gleich K mal X2 und K ist die Henry-Konstante. Und dazu gibt es natürlich auch nochmal ganz zum Abschluss jetzt ein Diagramm. Wenn wir jetzt unser Diagramm hier haben und das sieht meinetwegen so aus, dann haben wir hier in dem Bereich offensichtlich einen linearen Zusammenhang. Hier, wo mein Molenbruch nahe an 0 ist, dort haben wir die gelöste Komponente. Hier haben wir einen linearen Zusammenhang und Henry gilt. Und wenn es halt im Überschuss vorliegt, dann bin ich hier. Auch hier habe ich einen quasi linearen Zusammenhang für einen gewissen Bereich. Und hier gilt das Raoultsche Gesetz. Das ist gemeint damit, dass ich in den Grenzbereichen für Lösungsmittel, Molenbruch geht gegen 1, Henry gilt, oder das Raoultsche Gesetz gilt. Und im anderen Grenzbereich, wenn mein Molenbruch nahe an 0 herangeht, dann gilt das Raoultsche Gesetz. Okay. Ist vor allem dieses Henrysche Gesetz, was letztendlich in der Biochemie eine Rolle spielt. Ich hatte schon gesagt, die Löslichkeit von Gasen in Flüssigkeiten spielt eine große Rolle. Offensichtlich Sauerstoff im Blut oder Ähnliches spielt eine Rolle. Das lässt sich hier über dieses Henrysche Gesetz beschreiben, weil dann das Gas der gelöste Stoff ist. Es ist der Molenbruch meiner Gase in der Flüssigkeit ist nahe bei 0. Das heißt, hier wird mein Henrysches Gesetz gelten und mein Lösungsmittel ist Wasser. Das Ganze hat auch zum Beispiel Bedeutung für Narkosen. Wie viel Gas löst sich bei welchem Druck in einer Membran? Es ist heute immer noch nicht ganz klar, wie Narkosen wirklich funktionieren, aber einiges hat auch damit zu tun, dass Gase sich in Membranen lösen. Andere haben damit zu tun, dass Ionenkanäle halt direkt gesteuert werden. Und letztendlich spielt es auch eine Rolle beim Tauchen. Jeder, der taucht, der wird sich damit auch auseinandersetzen dürfen, denn dort gibt es so etwas wie ein Tiefenrausch oder Stickstoffnarkose, und der Tiefenrausch wird dadurch ausgelöst, dass sich scheinbar auch, das weiß man nicht ganz 100% genau, zu viel Stickstoff auch in den Membranen von Nerven ansammelt oder löst, also aus dem flüssigen Phase dann quasi in die Membran übergeht und damit die Funktion der Nerven teilweise einschränkt oder verändert. Jedenfalls kann man Tiefenrausch oder was das ist, wenn man zu tief taucht, hat man plötzlich merkwürdige Vorstellungen, dass zum Beispiel rosa Elefanten vorbeischweben. Also man sieht Sachen, die garantiert dort nicht stattfinden, und man verliert die Orientierung, und deswegen ist es sehr gefährlich, wenn man nicht mehr weiß, wo oben und unten ist. Ich muss gestehen, mir selber ist das auch schon mal passiert auf einem. Ich habe keine rosa Elefanten gesehen, nein, aber ich habe auf 30 Meter plötzlich Glocken gehört und ich war mir ziemlich sicher, dass keine Kirche in der Nähe war. Und was man dann, das Einzige, was man dann machen kann, ist halt dann umkehren und langsam nach oben gehen und wieder versuchen, bei gemindertem Druck, weil das alles ja druckabhängig ist, wieder den Stickstoff aus den Nerven herauszubekommen, und dann kann man ganz normal wieder weiter tauchen. Aber wie gesagt, solche Sachen, solche einfachen Sachen, dass die Konzentration von Gasen proportional dem äußeren Druck ist, kann durchaus sehr interessante Erfahrungen bringen oder auch lebensrettend sein, wenn man sich damit genau auskennt. Gut, wir sehen uns dann gleich nochmal zum Literaturseminar.